Vortragskassette 1082. Sie hören Karl Geyer über Sacharja 8. Vor der eigentlichen Textbehandlung kommen zunächst allgemeine Ausführungen über das Lesen des Alten Testamentes und den Namen Sacharja. 1954 Sees Haupt. Tonschwankungen sind auf das Alter der Bänder zurückzuführen. Paulus Verlag Karl Geyer, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Wenn wir irgendeinen Abschnitt des Alten Testamentes lesen, so müssen wir aus dem Neuen Testament uns Weisung holen, mit welchen Augen wir das anschauen sollen, unter welchen Gesichtspunkten wir das betrachten sollen. Sonst sind das für uns einfach Geschichten, die einmal passiert sind. Und da wird es ja die Deutschen oder die Franzosen oder die Russen weniger interessieren, was bei einem anderen Volk passiert ist, als bei ihnen. Für uns hat das Alte Testament nur dadurch seinen Ewigkeitsgehalt, seinen bleibenden Sinn, dass alle diese Dinge, die jenen widerfuhren, Vorbilder sind für uns, aufgeschrieben zu unserer Ermahnung, zu unserer Ermunterung. Und zwar für uns, auf die die Enden oder Endzeiten oder die Endziele, Endabschlüsse, die Vollendungsziele der Äonen gekommen sind. Nach 1. Korinther 10, Vers 11 ist die Leibesgemeinde die erste Heilskörperschaft, die bis ans Ende schauen darf. Den vorhergehenden Generationen nicht kundgetan. Der Herr selbst sagt zu Lebzeiten noch den Zwölfen, ich hätte euch viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht fragen. Aber Paulus darf bezeugen, mir hat er das geoffenbart, was er den vorhergehenden Generationen, den Zwölfen der Menschen nicht kundgetan hat. Und dann auf uns sind die Abschlüsse, die Vollendungsziele der Äonen gekommen. Wir dürfen bis zu dem Punkt schauen, wo Gott sein wird, alles in allem. Und wir dürfen auch den Weg dahin sehen. Und das ist ganz groß und wunderbar, dass wir in diese besondere Herrlichkeitsberufung hineingestellt sind, um als Gemeinde seines Leibes jetzt schon eingeweiht zu werden, weil er durch uns, durch die Leibesgemeinde, alle Verheißungen aus- und durchspüren lässt. Denn 2. Korinther 1,20, so viele der Verheißungen Gottes es gibt, in ihm sind sie alle Ja und Amen. Das heißt, der Christus, das Haupt, hat die Garantie für die Einlösung aller Gottesverheißungen übernommen. Ich erschrecke manchmal, wenn ich dann von Brüdern höre, dass Gott wohl will, aber nicht kann. Weil der Mensch nicht will, das Geschöpf. Wir wollen uns dabei nicht lange aufhalten. Ich denke, dass ich hier nicht viel darüber zu sagen brauche. Aber dass Gott nicht nur alles will, sondern, wenn du da übersetzt, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will, dann ist das nach dem Grundtext nicht getreu übersetzt, sondern da steht im Grundtext, unser Gott ist im Himmel, alles, was er will, das tut er auch. An anderer Stelle, all meinen Willen werde ich tun, oder all mein Wohlgefallen werde ich tun. Was ihm wohlgefällt, was er will, das alles tut er. Er will nicht nur, alles, was er will, das tut er auch. Man kann nicht singen, was er sich vorgenommen und was er haben will. Das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und dann sagt man, wenn der Mensch nicht will, kann er nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das kann man nicht zu gleicher Zeit. Uns hat er nun diese Endziele schauen lassen, von denen nicht nur geschrieben steht, dass er die will, sondern das alles, was er will, das tut er auch. Und außerdem hat Gott zur Sicherheit noch einen Bürgen bereitgestellt. Der Sohn ist der Bürger und Garant auf alle Gottesverheißungen. In ihm sind sie alle Ja und Amen und werden ausgeführt zum Lobe Gottes durch uns. Und weil wir die Ausführer seiner Verheißungen sind, denkt einmal, selbst ein Abraham, Isaac, Jakob, ein Moses, ein Josef, oder auch irgendeiner der Propheten oder Könige, ein David und so weiter. Die alle sind nach Hebräer 11, 39, 40 im Glauben gestorben. Und haben das Verheißungsgut nicht erlangt. Warum nicht? weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden können. Damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Überlegt einmal, als Abraham ist im Glauben gestorben, dem hat Gott nicht einen Fußbreit Erbe gegeben. Steht das geschrieben, dass er ihm nicht einen Fußbreit Erbe gab darin in dem Land. Er hielt sich auf im Land der Verheißung wie in einem Fremden. Damit der Abraham einmal dieses Land bekommt, muss wer eingreifen? Die Leibesgemeinde. Alle, die sind im Glauben gestorben und haben das Verheißungsgut nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie, diese Glaubenshelden in Hebräer 11, nicht ohne uns vollendet werden. Nicht ohne uns, denn alle Verheißungen werden ausgeführt durch uns. Und deshalb lachen die alle um uns. Warum denn? Die wissen, solange die Leibesgemeinde nicht fertig ist, solange kommen wir auch nicht an die Reihe. Und deshalb lachen die um uns. Geschwister, wenn man dann so ein Wort liest, auf uns sind die Endseele der Äonen gekommen, dann legt das eine weltweite, nicht nur erdenweite, eine weltweite Verantwortung auf uns. Steht nicht geschrieben, dass wir einmal sollen das All ins Leben zeugen. Wann denn? Wenn der Christus vollendet ist und das Vollkommene ist gekommen, dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin. Und dann sollen wir das All ins Leben zeugen. Oft habe ich das Wort angeführt, so ogonuntos tapanda, ins Leben zeugen, das All, wie die Septuaginta schon, das Wort, das wir im ersten Timotheusbrief lesen, wie sie das dort schon in Nehemia 9, Vers 6 bezeugt. Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Weil Engel in diese Dinge hineinzuschauen begehren. Denn auch den Fürsten und Gewalten im Lufthimmel soll an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes klar werden. Wie soll die ihnen an uns dargestellt werden, wenn wir von der Weisheit Gottes nichts wissen und wenn der Geist der Himmel hinwegnahme uns das nicht erschließt? Es hat noch nie, solange die Erde steht, eine Heilskörperschaft gegeben, die eine so ungeheure Verantwortung trägt als wir. Und deshalb sucht der Feind, uns mindestens insoweit steril zu machen und lahmzulegen, als er, nachdem er unsere eigene Errettung und unseren Durchbruch zum Leben nicht hindern konnte, dass er wenigstens, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dafür sorgen will, dass wir nicht auch wieder Kinder bekommen. Gott will aber nicht nur Kinder sein, sondern Kinder und Kindeskinder. Hat nicht Paulus gesagt, Onesimus, den ich gezeugt habe in meinen Banden, hat er nicht die Galater gezeugt, schreibt er nicht den Korinthern, dass er sie durch das Evangelium gezeugt hat? Der Feind will verhindern, dass wir zeugungsfähig werden. Dann will er mindestens dafür sorgen, dass wir immer Zeuglinge bleiben, fallen und aufstehen, noch nicht einmal Jünglinge werden. Aber ihr wisst ja, Jünglinge und Jungfrauen, die reifen durch Korn und Most, haben wir an dieser Stelle gelesen. Most, ihr wisst ja, der Wein ist ein Bild der Freude und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und deshalb müssen wir die Menschen in die Freude des Evangeliums führen. Das ist die geistliche Bedeutung davon, dass der Most Jünglinge und Jungfrauen dann reifen lässt, damit auch diese Jünglinge und Jungfrauen noch ein Stück weiterkommen, nämlich zeugungsfähig werden, Väter in Christo werden, damit andere durch uns ins Leben gerufen werden. Ihr seht, ehe man überhaupt an so ein Wort kommt und versucht nur einmal ganz leise zu ventilieren, wie wir uns zu so einem Wort einstellen müssen, dann gibt das eine ganz weltweite Perspektive und weltweite Schau. Dann lässt er uns immer alles vom Anfang bis zum Ende sehen. Ich habe euch später geschrieben, weil er den erkannt hat, der von Anfang ist. Und auf uns sind die Endseele der Äonen gekommen. Von Anfang bis zu Ende gibt es nichts mehr, was den Vätern in Christo nicht enthüllt ist oder enthüllt sein soll. Deshalb brauchen wir den Geist der Weisheit und der Apokalypse, der Entschleierung, der Hüllenhinwegnahme, der Offenbarung, der Kundmachung. Zacharias heißt, der Herr gedenkt. Ich darf auf etwas aufmerksam machen. Wo das Horn des Heils aufgerichtet wird, in Lukas 1, da ist ein Zacharias, der Priester Zacharias, der Vater Johannes des Täufers. Gott gedenkt. Aber woran gedenkt er? Nach all den Gerichten, die er um ihretwillen ausführen musste, da gedenkt er jetzt seines heiligen Eides, den er unseren Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Und wenn Gott nicht an ihre Sünden gedenkt, was sagt er denn von ihren Sünden? Ihrer Sünden will ich nie mehr gedenken. Und dann kann man verstehen, warum Hebräer 3 steht. Nach einem solchen Opfer gibt es kein Erinnern an Sünden mehr. Wenn Gott sagt, ich will ihrer Sünden nie mehr gedenken, ist von uns verzeiht, wenn ich den Ausdruck brauche, eine Unverschämtheit, wenn wir dauernd jeden Tag kommen und sagen, aber Herr, du weißt doch, ich habe halt das doch angestellt und das gemacht. Das ist nicht Glauben, ist auch nicht Demut, sondern das ist ein Nichtglauben. Aber als Beispiel manchmal anführt, wenn mein Junge irgendwo eine Fensterscheibe einschmeißt, einwirft oder sonst was, und ich gehe nachher hin und denke, der traut nicht mehr an dem Haus vorbeizugehen, weil er geschimpft wird oder sonst was. Ich gehe hin und sage den Leuten, mein Sohn hat da eine Fensterscheibe gestern eingeworfen. Ich sage, die haben sie schon wieder machen lassen. Was kostet die denn? 5 Mark. Die haben sie 10 Mark. Ja, wir wollen ja nur 5. Nein, ich will 10 bezahlen. Das will ich Ihnen sagen, warum? Nicht um meinen Willen, auch nicht um Ihren Willen. Meines Sohnes Willen. Wenn ich nach Hause komme und sage denen, ich habe sie doppelt bezahlt, dann kann der wieder an ihrem Haus vorbeigehen, ohne dass er denkt, sie werden ihm noch weh. Dann gehe ich nach Hause und sage, Junge, ich habe es gemacht, ich habe den. Wenn er sagt, was hat es denn gekostet? 1,50, ich habe ihm aber 10 gegeben, damit du wieder vorbeigehen kannst. Dann geht er vorbei. Was meint ihr, wenn er am nächsten Tag gehen wird, sagen, Vater, wie ist es denn? Ärgerst dich auch nicht mehr drüber, jetzt hast du mir wirklich verziehen. Das habe ich dir gestern schon gesagt, die Sache ist in Ordnung, zwischen uns ist alles klar. Wenn er dann am nächsten Tag wiederkommt und sagt, Vater, wie ist es jetzt? Hast du mir das wirklich verziehen? Das sage ich, das ist das dritte Mal. Aber untersteh dich nicht mehr morgens kommen. Wenn du morgen kommst, kriegst du eine Ohrfeige. Ja, warum sage ich das? Weil ich ihn klar machen will damit. Meinst du, wenn dein Vater dreimal was gesagt hat, dann kannst du immer noch dran zweifeln? Das verbiete ich mir, dass du daran zweifelst. Wenn ich sage, die Sache ist erledigt, ist erledigt, fertig. Da hast du nicht mehr dran zu zweifeln. Der muss merken, dass ich da aus seiner Scheindemut keine Fünferlich gebe. Das soll mir glauben, aber nicht da herumwinseln. Denn wenn ich die Sache erledigt habe und sie ist erledigt, dann sage ich Schluss. Die Rechnung ist bezahlt und die Quittung ist da, es gibt nun keines. Die wird nicht zum zweiten Mal präsentiert. Das ist aus. Das müssen wir da auch einmal sehen. So ist das nun auch. Es gibt dann kein Erinnern an Sünden mehr. Wenn Gott sagt, ihre Sünden will ich nie mehr denken. Aber woran will ich gedenken? Ach, daran, dass ich ja versprochen habe, und zwar mit heiligen Eiden. Ich wollte ihm so viel Gutes tun. Habe ich nicht dem Abraham geschworen, in dir sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Das heißt, was jemals an Geschlechtern über diese Erde hier pilgert. Ganz egal, wo die rumgelaufen sind und wer das ist. Alle Generationen der Erde. Die sollen gesegnet werden durch dich. Jetzt habe ich die so lange geschlagen, jetzt muss ich wenigstens die, durch die Nationen gesegnet werden, erstmal zurechtbringen, sagt er. Und dann macht er sie, bringt sie zurecht. Woran hat er gedacht? Er gedenkt seines heiligen Eides, den er Abraham, Isaac und Jakob unseren Vätern geschworen hat. Und was muss denn daraus kommen, wenn er an sich gedenkt, an seinen heiligen Eid? Das muss er sich sagen, wie im Propheten Jesaja geschrieben ist, ich kann die doch nicht fortwährend weiterschlagen. Was würde denn da passieren? Da wird ich sie zermalmen. Zertricht man den Brotkorn unaufhörlich, bis er zermalmt ist, fragt er dort. Nein, so töricht ist man nicht. Das will man doch einmal unter den Nationen sehen. Das Weizenkorn, wie Christus das Weizenkorn in die Erde fiel, so soll Israel einmal unter die Nationen gesetzt werden. Da sagt er, ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht so lang schlagen, bis überhaupt kein eins zusammenkorn mehr da ist, sondern ich muss mal aufhören. Ich will nicht weiter schlagen, sagt er, abgesehen davon, dass das nur die Übertretung werden wird. Sonst würde der Geist ja vor mir verschmachten und die Seelen, die ich doch gemacht habe. Gott zerschlägt den Leib. Er tastet aber den Geist nie an. Das ist so etwas Großes. In Psalm 49, 15 lest ihr, dass nur die Gestalt vom Sheol verzehrt wird. Und in 2. Samuel 14, 14, denn Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibe. Und wenn Paulus den Blutschänder in Korinth dem Satan übergibt, da hätten wir alles unterschrieben. Jetzt ist aus mit dem. Zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist gerettet werde an jenem Tage. Und wenn einer aus dem Grund Christus nur Heuschtroh und Stubbel baut, sein Werk wird verbrennen, er selbst aber wird gerettet, doch so wie durchs Feuer. Und wenn er dort Alexander und Hymenäus dem Satan übergibt, damit sie durch Zucht unterwiesen werden, nicht mehr zu lästern. Da übergibt er die Lästerer den Lästerer. Damit sie durch Zucht unterwiesen werden, nicht mehr zu lästern. Der Geist wird zurechtgebracht. Der Geist soll nicht verschmachten, noch die Seelen, die er gemacht hat. Aber der Leib im Fleisch, da müssen wir es merken. Und jenes Wort, wer im Fleisch gelitten hat, der steht ab von der Sünde. Das schreibt bitte über die Hölle. Denn dort steigt der Rauch ihrer Qual auf von Äon zu Äon. Aber zu welchem Endzweck? Wer im Fleisch gelitten hat, der steht ab von der Sünde. Gott lässt sie leiden in einem Ausmaß, dass sie mit ihrer Sünde fertig werden bis dahin, dass sie merken, sie hat uns nur Qual gebracht. Sünde wollen wir nicht mehr. Aus dem Propheten Sacharja lesen wir heute Abend aus dem 8. Kapitel die ersten 8 Verse. Und es geschah das Wort des Herrn der Heerscharen, wo Jehova der Heerscharen oder der Herr der Heerscharen steht. Luther übersetzt ja den Ausdruck ganz, Herr der Heerscharen. Die Elberfelder ist hier inkonsequent, die übersetzen halb und lassen halb stehen. Nämlich, wenn im Grundtext Jehova Zebaoth oder Yahweh Zebaoth steht, dann sollte man entweder Jehova Zebaoth stehen lassen oder man soll das beides dann übersetzen. Aber das eine übersetzen, das andere nicht, das ist eigentlich nur eine halbe Sache. Es steht also im Grundtext Jehova Zebaoth oder Yahweh Zebaoth. Und es geschah das Wort des Herrn der Heerscharen. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich eifere für Zion mit großem Eifer oder mit großem Grimm. Ich lese es noch einmal. So spricht Jehova der Heerscharen. Ich eifere für Zion mit großem Eifer und mit großem Grimme eifere ich für dasselbe. Vorher redet er an anderen Stellen, dass er mit großem Eifer gegen sie eifert. Dass er hier jetzt für sie eifert und dann mit den Nationen abrechnet, das zeigt uns, dass wir uns hier schon im Beginn des Tausendjahrreichs befinden. Da ist jenes Gericht über die Nationen nach Matthäus 25, wo er die lebenden Nationen sammelt. Ich darf darauf auch noch einmal hinweisen. Ich will das nicht sagen als Kritik, ich bitte das deshalb auch nicht falsch zu verstehen. Ein Bruder, den ich sonst hochschätze, ist der Bruder Super in den Zauberzweig von Salzwedel, der hat eine Zeit lang zu einem christlichen Blatt den Fahrerkasten bearbeitet. Und da war einmal die Frage gestellt, ob denn die Gläubigen zweimal ins Gericht müssten, nämlich in Matthäus 25 und in Offenbarung 20 das Gericht am großen weißen Thron. Und da hat er merkwürdigerweise bejaht, wir müssen zweimal ins Gericht. Dann fragt sich der einfachste Gläubige, dem ihr Johannes 5, Vers 24 klar gemacht habt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Und nun schreibt ein Bruder, dessen Wort eine solche Tragweite hat, von so vielen gehört wird, dass wir nicht nur nicht ins Gericht müssen, sondern sogar zweimal hinein müssen. Also das war eine Sache, die hat mich sehr merkwürdig angemutet. Es gibt ein doppeltes Gericht für die Ungerechten, für die Welt. Zu Beginn des Tausendjahrreiches, da werden die Nationen gerichtet, und zwar die lebenden Nationen. Und am Ende des Tausendjahrreiches, das heißt sogar nach dem Ende, wenn Himmel und Erde entflohen sind und es dann vor dem großen weißen Thron die Toten offenbar werden, dann kommt das Gericht über die Toten. Und wir bekennen im Glaubensbekenntnis ganz richtig, von dann er wiederkommen wird zu richten wen? Zuerst die Lebendigen. Das geschieht zu Beginn des Tausendjahrreiches. Denn dass die Lebendigen nach dem Tausendjahrreich nicht mehr gerichtet werden können, ist sehr einfach, da gibt es keine mehr. Nämlich, wenn die Erde verbrannt ist und ist entschwunden und der Himmel ist entflohen, da gibt es ja dort keine Menschen im Fleisch mehr. Und deshalb werden dann die Toten gerichtet nach den tausend Jahren. Man sollte deshalb aber auch daran denken, wenn es ein doppeltes Gericht gibt, von dann er wiederkommen wird, so richten die Lebendigen und die Toten, dass man Matthäus 25 von Vers 31 ab, wo er alle Nationen der Erde dort versammelt vor seinem Angesicht, das ist in Jerusalem, und scheidet sie, wie man Schafe von den Becken scheidet, und lässt sie zu seiner Rechten mit ins Reich hineinkommen und sagt ihnen, kommt her, ererbt das Reich, nicht kommt in den Himmel hinauf. dann sollte man doch sehen, das ist das Gericht über die lebenden Nationen, alle die, die sich an den Brüdern des Herrn nach dem Fleisch und nach dem Geist vergangen haben, kommen nicht mit ins Reich hinein, sondern die werden wo ganz anders aufgehoben für das Gericht. Da sollte man sehen, dass ein Gericht über die Lebendigen, mit dem haben wir nichts zu tun. Und mit dem Gericht über die Toten nach den 1000 Jahren haben wir auch nichts zu tun. Für dich und mich gilt, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht. Für uns gilt aber etwas anderes. Wir, nicht die Welt, wir müssen alle vor dem Preisrichterstuhle, vor dem Bema Christi offenbar werden, nicht wahr? Da werden wir aber nicht mehr, da wird nicht mehr die Frage von Sünde und Tod behandelt. Oder von Sünde und Schuld und Strafe und so weiter und Tod oder Leben, sondern da wird die Frage behandelt, ob wir auf dem Grund Christus Gold, Silber, Edelsteine gebaut haben oder nicht. Da wird der Lohn der Treue nachher danach beurteilt und ausgeteilt. Das nur noch einmal. Nun, hier eifert er für Israel. Da ist schon etwas geschehen. Lasst uns deshalb noch einmal an die 2, 3 letzten Verse des 6. Kapitels gehen. Das heißt, die nur kurz anschauen. Und dann wird uns das auch klar. Lesen wir Vers 12. Sprich zu ihm, nämlich zu dem hohen Priester, und sage: So spricht der Herr der Heerscharen, und sag: Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen. Ihr braucht ja nur im Propheten Jesaja Kapitel 11 zu lesen, dass aus der Wurzel Isais ein Schößling aufsprossen wird, und der wird Frucht bringen, nicht wahr? Wird dort ein Reis aufschießen aus der Wurzel Isais, und ein Spross aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und dieser Wurzelspross, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und so weiter, das ist der Christus. Und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel Jehovas bauen. Ich darf daneben noch einmal schreiben, danach will ich wiederkehren und die zerfallene Hütte Davids aufbauen. Wer gibt den Befehl zum Bau des Tempels, in dem der Herr einmal sitzt? Wisst ihr, da geschieht vorher doch noch etwas anderes. Der Tempel, der einmal gebaut wird, wenn die Geschichte zwischen Arabern und Juden und allem so weit bereinigt ist, dass wir eine Welteinheitsregierung unter den Antichristen haben, der Tempel, den der baut, in den setzt sich der Christus nicht. Der wird verbrennen. Denn da wird er zunächst, wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt, ihn töten durch den Hauch seines Mundes. Und hier steht, wer baut den Tempel, in den er sich setzt. Der Tempel, in den sich der Antichrist setzt, den hat der gebaut in den 3,5 Jahren, da er mit List herrscht. Und dann sitzt er 3,5 Jahre, wenn er mit Gewalt herrscht, öffentlich in dem Tempel. Aber dann verschwindet das alles. Glaubt doch nicht, dass der Herr Jesus in so ein beschmutztes Gebäude da zieht, in dem ein Mensch im Fleisch gesessen hat und hat sich als Gott verehren lassen. Dann wird erst der Tempel gebaut, von dem Hesekiel schreibt, von 40 bis 48, und den wird wer bauen? Er. Der da aufspross, dieser Wurzelspross, der baut den Tempel. Macht das nicht heute auch so? Wer hat denn dich und mich errettet und zu der Behausung Gottes hinzugefügt? Christus, der uns für Gott erkauft hat. Nicht wahr? Das hat doch keiner von uns selbst gemacht. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Der heute den geistlichen Tempel baut, der baut auch dann den anderen. Das tut er um seinetwillen, um seines großen Namens willen. Das überlässt er gar keinem anderen. Deshalb die 2 Stellen nur parallel. Dort danach will ich wiederkehren und die zerfallene Hütte Davids aufbauen. Und hier, wenn er dann kommt, ja, er wird den Tempel Jehovas bauen. Und er wird Herrlichkeit tragen. Und er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen. Lest ihr Offenbarung 20, wie lange herrscht er? 1000 Jahre lang, nicht wahr? Und er wird Priester sein auf seinem Throne, König und Priester. Das sagt er ja auch, dass er dazu die gemacht hat, die er gewaschen hat von ihren Sünden, zu Königen und Priestern hat er sie gemacht, seinem Gott und Vater. Aber Königspriester, in diesem Sinne, da ist nur einer, der es ist in der Weise Melchisedek, das ist der Christus hier. Und er wird Priester sein auf seinem Throne. Da sitzt er nicht nur als König auf dem Thron, um zu herrschen, sondern auch, um priesterlich zu dienen. Ein Königspriester in einer Person. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Der Ratschluss, Gott hat den Vorsatz der Äonen in Christo gefasst, aber auch den Ratschluss, den er durch ihn ausführen lässt. Zwischen ihnen beiden, da ist Friede. Zwischen ihnen beiden ist ein Rat beschlossen, jetzt ist Friede. Das würde ich vorausnehmen und nun aus dem 8. Kapitel den 6. Vers zuvor lesen. So spricht Jehova der Heerscharen: Wenn es wunderbar ist in den Augen des Überrests dieses Volkes in jenen Tagen, wird es auch in meinen Augen wunderbar sein. Das heißt, er will Dinge tun, die unerhört sind bis dahin. Heute wurde schon darauf hingewiesen, dass sich dann das Klima ändert. Wir kommen ja da, ich will den Brüdern das nicht vorwegnehmen, wenn da gesagt wird, ich will nur darauf hinweisen, nämlich lesen wir einmal das Ende des 10. Verses. Das Volk hatte keinen Frieden, der Ein- und Ausgehende vor dem Bedränger. Wer das ist, das wissen wir ja. Und ich ließ alle Menschen gegeneinander los. Hat der Herr nicht selber gesagt, dass sich dann Nation wieder Nation erheben wird? Und hier steht, wer das macht, er lässt sie alle miteinander los gegeneinander. Ich ließ alle Menschen gegeneinander los. Meint ihr, dass einem da noch der Wunsch aufkäme, da möchte man dabei sein? Da kann man nur sagen, Herr Jesus, komm doch möglichst bald vorher und nimm uns weg. Wir haben nach einer Welt in diesem Zustand des Chaos, wenn du die Ungerechten einmal unter sich lässt und lässt sie alle ihre Köpfe aneinander rennen, da wollen wir wirklich nicht dabei sein. Dieses Trauerspiel wollen wir gar nicht da unten sehen. Das hat doch nichts damit zu tun, dass man sich in feiger Flucht jetzt der Verantwortung entzieht, in der wir jetzt drin stehen. Ein Apostel Paulus hat ja nicht viel mehr gelitten, als die meisten je gelitten haben. Das war doch keine feige Flucht, wenn der von Entrückung sprach. Aber nun noch kurz etwas anderes. Und dann will er die Saat des Friedens den Weinstock geben, der wird seine Frucht geben und die Erde ihren Ertrag geben. Da seht ihr, wie sich das Wort erfüllt, da will ich nur kurz darauf hinweisen. Paradies, dort, als er den Menschen austrieb, der Erde soll ihren Ertrag nicht geben. Der Erde soll ihren Ertrag nicht mehr geben. Der Acker sei verflucht um seinetwillen. Dornen und Distel soll er tragen, mit Kummer soll es dich darauf nähren. Das sind die Kalorien vermindert worden. Und hier, da werden die Kalorien wieder heraufgesetzt. In ungezähltem Maß, was das allein körperlich bedeutet, das können wir nicht ermessen.
Zur Fortsetzung des Themas die Kassette bitte jetzt wenden.
Früchte, die die Sonne gereift hat und der Mond in der Vollkraft essen darf, wenn dann ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum wohnt, wenn die Sonne siebenmal so hell scheint, nicht wie heute, sondern siebenmal so hell wie das Licht von sieben Tagen, das ist 49 Mal, und er als das Licht der Welt in der Mitte, dann haben wir das 50. ein Bild des 50. Jahres des Hall- und Jubeljahres. Da wird wirklich ein Hall- und Jubeljahr sein, wie Professor Buber den Ausdruck übersetzt aus dem Hebräischen. Er schreibt das Heimholerjahr. Er schreibt nicht das Jubeljahr. Er übersetzt das Wort Jubeljahr. Das heißt im Grundtext ja nicht Jubeljahr. Das ist nur eine sprachliche Angleichung, sondern das Jubeljahr, das Hall- oder Jubeljahr, weil damit ein Widerhorn geblasen wurde. Das sei das Heimholerjahr. Das dann, wie die Schrift, die Erde sein wird wie der Garten Eden, wie das Paradies. Dann kehrt jener Zustand zurück, von dem wir dann hier lesen, der Fluch ist von der Erde genommen. Und was gibt's dann? Segen. Aber da steht noch etwas dazwischen, das Wort, das zitieren wir meistens auch falsch. Wir zitieren, also wie du ein Fluch gewesen bist, also sollst du ein Segen sein. Nein, du bist ein Fluch gewesen für alle und du sollst gerettet werden und sollst ein Segen sein. Nur Gerettete können ein Segen sein, aber da werden die Brüder, die morgen dazu dienen haben, schon dran kommen. Ich weiß nicht, unter Tage bist du da dran oder wer? Ja. Und dann, das wollte ich nur deshalb sagen, da steht dreimal in diesem Kapitel der Ausdruck der Überrest des Volkes und dann in jenen Tagen, und zwar in den Tagen, in denen die ganze Erde sein wird, wie der Garten Eden, wie das Paradies. Ich muss dazwischen noch kurz eine Bemerkung machen über einen Punkt, der selten oder fast nie behandelt wird. Für uns ist die Spitze der Sünde, die es in dieser Welt gibt, das Antichristentum. Entschuldigt, wenn ich sagen muss, das ist eine irrtümliche Meinung. Das ist der Mensch der Sünde, in dem der Mensch zum Höhepunkt der Sünde kommt. Das ist ohne Zweifel. Und dann, wenn der weggetan ist durch den Hauch seines Mundes, dann herrscht 1000 Jahre Friede auf dieser Erde, weil der Satan die Schlange gebunden ist. Und nach den 1000 Jahren wird der Satan eine kleine Zeit losgelassen. Und dann geht er aus und verführt alle Nationen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und was Adam und Eva im Paradies als Einzelne taten, das tut die Menschheit dann Millionen und Milliarden weiß, wie ihr es dort in Offenbarung 20 von den Versen 7 und 8 lesen könnt. Wisst ihr, diese Rebellion ist noch grauenhafter. Denn wenn der Mensch der Sünde rebelliert, das ist so schaurig, dass wir nicht dabei sein wollen. Wenn aber am Ende des 1000-Jahr-Reichs alle Nationen von einem Ende der Erde bis zum anderen verführt werden, und Gott hat dann ein Mittel noch, er lässt Feuer vom Himmel fallen und lässt alles verbrennen. Wisst ihr, wenn der fromme Mensch rebelliert vor Gott, das ist viel schaurischer, wie wenn der Mensch der Sünde rebelliert vor Gott. Und dort zeigt sich, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was in den 1000 Jahren, da die Erde ihren Ertrag wieder gibt, da die ganze Erde ist wie der Garten Eden, wie das Paradies, was dann am Ende geschieht, das ist zunächst einmal eine Rechtfertigung aller Gerichtswege Gottes. Und der letzte Gerichtsweg oder das tiefste Gericht ist ja der Tod. Einerlei, ob es der erste oder der zweite ist, nicht wahr? Der Tod wird uns aber dann klar als das Mittel in der Hand Gottes, um das Fleisch zu vernichten. Denn wenn das Holz all ist, erlischt das Feuer, sagt Salomo in den Sprüchen. Und deshalb, damit es nie mehr Sünde gibt, muss mit dem, was verweslich ist, vergänglich ist, was anfällig ist für Sünde, und das Fleisch ist sündenanfällig, das ist der Exerzierplatz der Sünde, in dem es sich verkriecht, auf dem es sich wohlfühlt. Das muss restlos weggetan werden. Und damit Gott gerechtfertigt wird in allem, da lässt er hier den Satan noch eine kleine Zeit los, damit die Menschen, die 1000 Jahre die Segnungen der Herrschaft Christi genossen haben, sich nicht einbitten, was sie für Musterexemplare jetzt geworden sind in den 1000 Jahren, sondern da zeigt sich, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Wisst ihr, dort stehe ich manchmal davor und frage mich, wie ist so etwas möglich, dass am Ende von 1000 Segensjahren der Satan nur einen Augenblick losgelassen wird, schon ist die ganze Gesellschaft wieder revolutioniert, von einem Ende bis zum anderen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und da werden sie milliardenweise die Sünde Adams wiederholen. In der Zwischenzeit heißt es, die sind ausgestorben, die nicht gesündigt haben in der Gleichheit Adams. Aber dort wiederholt sich's, weil die ganze Erde ist wie der Garten Eden, wie das Paradies, und Satan ist nicht da 1000 Jahre. Da zeigt sich am Ende dieser 1000 Jahre, dass dann die Menschen genau dasselbe machen, wenn die Schlange losgelassen wird, was der Erste tat, als die Schlange mit ihm zum ersten Mal zusammentraf. Ich will über die Dauer des Lebens Adams im Paradiese nicht sagen, weil die Schrift keine Zahlenangabe macht und ich mich daran halten möchte, zu reden als Aussprüche Gottes. Aber wenn ich sehe, dass die Menschen da 1000 Jahre in der Gegenwart Gottes stehen dürfen, bis sie dann erledigt werden, offenbar gemacht und erledigt werden, da kann ich mir denken, dass der Aufenthalt Adams im Paradies viel länger war, als wir annehmen. Ich weiß nicht, wie lang, aber steht nicht da, und deshalb nennen wir keine Zahl. Aber nun zurück hierhin. Es kam mir darauf an, dass wir aus dem Ende von Kapitel 6 und aus diesen paar Vorausnahmen von Kapitel 18, es handelt sich um welche Zeit. Dann, wenn der Weinstock den Ertrag des Friedens wiedergibt, wenn der Überrest in jenen Tagen gesammelt ist, wenn der Spross aus der Wurzelspross da aufgeschossen ist und sitzt auf dem Thron und herrscht als Königspriester. Dann, in jenen Tagen, da geschieht das, von dem wir reden. Und diesen Standort der Prophetie wollte ich erst einmal zeigen. Ich wollte eigentlich noch etwas anderes, aber das kann ich nur mit ein paar Strichen. Das wird sonst zu viel. Vielleicht kann man das in einer Fragestunde noch einmal bringen. Ich will jetzt deshalb es nur andeuten. Der Prophet Zacharia zerfällt in zwei ganz klare, deutliche Hälften. Die 8 Nachtgesichte sind in den 6 ersten Kapiteln enthalten und die haben wir vorletztes Jahr miteinander betrachten dürfen. Da geht es ums Schauen. Das ist ein Schauspiel. Aber was jetzt kommt von Kapitel 8, von Kapitel 7 bis 14, das ist ein Hörspiel. Dort hat er immer und immer hat der Prophet zu schauen gehabt. Da sieht er den Talgrund mit den Rossen, nicht wahr? Oder da sieht er das Weib in Eva. Oder er sieht den hohen Priester Josua stehen vor dem Herrn, begleitet mit schmutzigen Kleidern. Ich will diese Dinge nicht wiederholen, von denen wir vorher sprachen, sondern nur andeuten. Da hat er immer gesehen. Ich sah. Wie Johannes sagt, ich war im Geiste am Tag des Herrn. Und dann schaute ich mich um. Nicht um die Stimme zu hören, die mit mir redete, sondern, da sagt der Johannes, um die Stimme zu sehen, dass der mit mir redete. Und dann sieht er den Herrn, wandelt inmitten der goldenen Leuchter, kommen zum Gericht. Das sieht er. Steht nicht auch von Abraham geschrieben, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Steht nicht im Buch Samuel geschrieben, damals sagte man nicht, man geht zum Propheten, sondern man geht zum Seher oder zum Schauer, wie es in der Fußnote heißt, weil sie etwas gesehen haben, Gesichter gesehen oder geschaut. Ich schaute in Wolken, ich schaute im Geist und da kam einer aus den Wolken des Himmels, nicht wahr? Ich schaute in Gesichten der Nacht. Da seht ihr immer den Schauer oder den Seher, das ist der eine Typ. Und wo ihr das lest, da könnt ihr sagen, da handelt es sich im Wesentlichen um Dinge der Reichslinie, wenn ich es kurz so sagen darf, wo Engelsdienst ist. Deshalb, ihr braucht einmal zu sehen, wenn man eine Stelle an einen falschen Ort setzt. Der Herr Jesus sagt in Johannes 1, Vers 51, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf des Menschen Sohn. Das haben seine paar Auserwählten an verschiedenen Punkten sehen dürfen. Wo zum Beispiel? Nun, in Gethsemane, als ein Engel vom Himmel kam und ihn stärkte, oder als sie am Ostermorgen zum Grabe kamen und die Engel waren da, oder als sie mit ihm auf dem heiligen Berge waren, oder als sie dort am Elberg standen und unverwandt gen Himmel schauten, da kam ein Engel und sagte, was steht ihr hier und seid gen Himmel, dieser Jesus, denn ihr da habt gen Himmel fahren sein, wird also wiederkommen. Das seht ihr immer, auf der Reichslinie herrscht Engelsdienst, denn da herrschen die Heiligen des Himmels. Die Himmel herrschen, steht das nicht im Propheten Daniel geschrieben. Und nun lasst uns diese 8 Verse wenigstens miteinander lesen. Und es geschah das Wort Jehovas, der Herrscher, also. Ich darf noch einmal darauf aufmerksam machen. Da steht nicht, Jehova redete zu Sacharja, also hätten wir geschrieben. Ach, wisst ihr, wenn wir was sagen, dann muss man auch so schreiben. Da kann es heißen, der Kalkaier sagt zum Bruder Merz oder der Bruder Merz zum Kalkaier. Und es ist gar nichts passiert, wie die miteinander geredet haben. Wenn der Herr sagt, Lazarus, komm heraus, dann passiert was. Und wenn du und ich sagen, Lazarus, komm raus, dann passiert nichts. Und weil wir noch im Fleisch sind, später passiert auch etwas. Wenn, deshalb steht hier das Wort des Herrn, geschah zu Sacharja. Wenn er spricht, dann geschieht's. Bei ihm ist doch Gedanke, Wort und Tat alles dasselbe, nicht wahr? Wenn er spricht, dann geschieht's. Das war doch der Glaube des Hauptmanns dort, des Römischen, der gesagt hat, du brauchst nicht unter mein Dach zu gehen, sprich nur ein Wort. Der hat gewusst, was es heißt, Kommandogewalt zu haben, Vollmacht zu haben. Das hat der römische Hauptmann gewusst. Und so auch hier. Wisst ihr, wenn ich so ein Wort lese, ach, da freut sich mein Herz. Da denke ich, Jehovas Worte sind keine leeren Worte. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sind Leben. Und deshalb geschieht etwas, da passiert etwas. Und das Wort des Herrn geschah zu Sacharja. Das muss man sich merken. Und deshalb steht hier zweimal. Und es geschah das Wort Jehovas der Herrscher. Also, und da hätten wir gleich jetzt losgeschossen. Aber da steht nur einmal, so spricht Jehova der Herrscher. Das wird wiederholt, jetzt wird gesagt, was er gesprochen hat. Aber bevor er gesprochen hat, bevor es heißt, so spricht Jehova, da steht vorher, es sei geschehen, das ist doch doppelt ausgedrückt hiervon. Ich eifere für Zion mit großem Eifer, ach, wenn man vorher liest, wie er gegen sie geeifert hat in seinem Zorn. Aber ich eifere für sie mit großem Eifer und mit großem Grimme eifere ich für dasselbe. So spricht Jehova, ich kehre nach Zion zurück. Wisst ihr, wenn man dann liest, wie die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel ausgezogen ist bei Hesekiel. Und hier steht, was will er tun? Ich kehre zurück. Noch einmal, Apostelgeschichte 15, danach will ich wiederkehren. Was macht er, wenn er wiedergekehrt ist? Der fallene Hütte darf jetzt aufbauen. Vorhin haben wir schon in Kapitel 6 gelesen, was er tut. Er baut auch den Tempel, dieser Spross, dieser heilige Königspriester. Ich kehre nach Zion zurück, und will inmitten Jerusalems wohnen. Und Jerusalem wird genannt werden Stadt der Wahrheit. Warum meint ihr, dass er das jetzt sagt? Das ist sehr nett, dass man das denn dann sagt. Ich will euch nur zwei Worte sagen. Hat er ihnen nicht mit Johannes 8,44 bescheinigt, ihr seid aus eurem Vater dem Teufel und das ist ein Lügner und Menschenmörder von Anfang. Wenn sie aus ihrem Vater dem Teufel sind, der ein Lügner ist, da haben sie auch was getan. Hat er ihnen das nicht in den Psalmen schon gesagt? Sie sind allesamt Lügner. Steht das da schwarz auf weiß? Das hat uns Paulus im Römerbrief wiederholt und hat gesagt, ihr Nationen, braucht euch nicht zu reden, ihr seid auch Lügner. Aber die sind Lügner. Und wisst ihr, was da die Folge davon ist? Ihr braucht in 2. Thessalonicher 2, die Verse 8 bis 12 zu lesen, wo der Antichrist kommt, den er tätet mit dem Haus seines Mundes. Da lesen wir, warum er denn kommen lässt. Da hat auf Erden etwas seinen Höhepunkt erreicht. Lüge und Gewalttat. Lüge und Mord oder Lüge und Gewalttat. Denn das ist der Gewalttäter, der Gesetzlose, der Mensch der Sünde. Und da lesen wir dort, denn Gott selbst sendet ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Grund, Begründung, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Da steht, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Und deshalb sendet Gott selbst ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Und deshalb mischen sie sich hinein in jenes grausische Ding, von dem wir vorhin in Vers 6 gelesen haben. Fließen alle Menschen aufeinander los, nicht wahr? Da sagt Gott gut, rennt einmal gegeneinander, lasst doch einmal, ihr Lügner alle miteinander, belegt euch, bis ihr schwarz werdet. Und dann ihr Mörder schlacht einander tot, so lange bis ihr seht, wenn wir so weitermachen, dann bleibt nichts mehr da. Ist das nicht mit der Atombombe schon bald so weit, dass die Menschen, dass ihnen endlich dämmert, wenn wir so weitermachen? Ja, was geschieht denn dann? Ihr wisst doch, sie sitzen an einem Tisch und verhandeln und einer belegt den anderen so gut er kann. Lügner. Und wenn das nicht klappt, geht es mit Gewalt, dann geht es mit Atombomben. Wenn die Diplomatie nicht langt, wenn die Lüge nicht langt, dann kommt die Gewalt, dann kommt der Krieg. Da sehen wir doch jeden Tag dieses Schauspiel vor unseren Augen, dass es nur immer darum geht, solange es noch mit dem Lügen reicht, wird so gemacht. Das heißt, man zu gut Deutschland verhandeln oder aushandeln. Man muss das Bestmögliche aushandeln. Ein schönes Wort, nicht wahr? Das ist mehr wie Händlergeist, das ist Lügengeist. Da kriegt jeder den anderen so gut dran, als er kann. Das heißt, man ausgehandelt. Und dann, wenn es damit nicht mehr geht mit dem Aushandeln, dann geht es mit Gewalt. Dann heißt, jetzt gehen die Atombomben los. Ihr wisst ja, was da alles sich abspielt. Wenn Jerusalem, das ihn getötet hat, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Fischlein unter ihre Fliegen. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis dass ihr, nicht die anderen, bis dass ihr, die mich nicht habt sehen wollen, bis dass ihr sprechet, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das, was ich dort schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, was damals die paar Jünger und das Volk machten bei dem Palmsonntagseinzug. Das wird dann sein Einzug in Jerusalem sein, aber dann nicht mehr auf dem Esel. Das Esel ist das Tier des Dienstes, nämlich auf das Lasttier Jungen. Esel ist Lasttier. Damals war er gekommen, um unsere Lasten zu tragen. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Aber dann erscheint er zum zweiten Mal ohne Sünde. Und da erscheint er auch nicht mehr auf einem Esel, denn nun trägt er nicht die Last, sondern jetzt kommt er in Herrlichkeit auf dem weißen Pferd. Und dann werden sie ihn sehen und dann werden sie ihm huldigen, so wie sie damals ihre Kleider auf den Weg breiteten. Was das bedeutet, wisst ihr, da könnte man jetzt in heiliger Ehrfurcht die Knie fallen. Kleider, denkt an 2. Korinther 5. Ich möchte lieber überkleidet sein, wenn nicht auch entkleidet. Wir bekommen ja doch ein neues Kleid, nicht wahr? Neues Gewand. Kleider sind Leiblichkeiten oder Bilder für Leiblichkeiten. Wenn einmal Kleider auf den Weg gebreitet werden, da bedeutet es, der Wegbereiter des Herrn, mit dem er alles außen durchführt, das ist sein Leib, die Gemeinde. Die wird einmal dann der Wegbereiter sein. In diesen Dingen stecken prophetische Vorbilder von viel größerer Tragweite und Wucht, als wir nur ahnen. Denn das ist doch nur im Anfang geschehen. Ich sage immer, sein erstes Kommen zu Israel, da hat er nur in homöopathischer Dosis gegeben. Aber wenn das einmal in Fülle kommt, wenn er mit seinem Fülleleib kommt, das können wir uns nicht vorstellen. Der zweite Einzug des Herrn in Jerusalem mit allen seinen Heiligen. Da kommt er mit der Verkleidung, die sie ihm nicht bieten konnten, kommt er auf die Erde. Wisst ihr, das ist ganz groß und gewaltig dann. Zurückgehen, ich muss zum Schluss kommen, ja. Es kam mir hier drauf nur an, statt der Wahrheit, darf ich noch einmal sagen, der war Lügner und Menschenmörder von Anfang, ihr Vater der Teufel. Und da müssen sie zur Wahrheit zurückkehren. Und weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, deshalb kommt über sie, vor allen Dingen über Jakob, die große Drangsal. Und mit Jakob dann auch über alle Nationen, nicht wahr? Und damit haben wir dann die Drangsal auch bis ans Ende der Erde ausgeführt. Aber dann muss etwas anderes kommen. Jetzt wird Wahrheit. Er ist's. Der, den wir durchstochen haben, das war doch der Rechte. Der, von dem wir geschrien haben, hinweg mit ihm, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Von dem schreien sie jetzt, gelobt sei es, du Herr, dass du endlich kommst. Was meint ihr, wie lange denn die Zeit wird in der großen Drangsal? Da wird jeder Tag eine halbe Ewigkeit, nicht wahr? Ihr versteht, wie ich es meine. Da ist jeder Tag viel zu lang. Da schreien sie doch wohl, wenn doch, ihr wisst ja, in der Schlacht bei Waterloo, da hat ja auch der englische Feldherr der Wenden gerufen, ich wollte, es wäre Nacht, oder die Preußen kämen. Das werden die einmal dort auch machen, die werden sagen, ich wollte, es wäre Nacht, oder der Herr käme. Nicht wahr? Herr Jesus, komme bald, das wird man nie so schreien wie in der Zeit der großen Drangsal. Und dann kommt er, und dann schreien sie, gelobt sei er, dass er endlich kommt. Gelobt sei der Herr, vorher haben sie gesagt, wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Jetzt sagen sie, Herr. Da wird die Nation an einem Tag geboren. Und der Berg Jehovas, der Heerscharen, der wird dann genannt der Heilige Berg. Wenn ihr vorher lest, was auf diesem Berg für Gräuel geschehen sind und warum er deshalb dort auszieht, nicht wahr, wie sie sogar im Tempel, in den Kammern was gemacht haben, den Götzen geräuchert, in dem Tempel drin, den Kammern der Priester. Aber dann ist der Heilige Berg, da ist Wahrheit zwischen ihnen. So muss es zu Israel gehen. So spricht der Herr, der Heerscharen, es werden noch Kreise und Kreisinnen in den Straßen von Jerusalem sitzen. Ein jeder mit seinem Stabe in der Hand vor Menge der Tage. Ist abgebildet, wie Jakob über seinen Stab anbetet, als er alt und der Tage satt war. Aber hier ist das anders, vor Menge der Tage. Und die Straßen der Stadt werden voll sein von Knaben und Mädchen, die auf seinen Straßen spielen. Wisst ihr, es gibt Dinge, die kann man nur in heiliger Keuschheit einmal anrühren. Aber aussprechen im großen Rahmen kann man das nicht. Damit, dass die Erde ihren Ertrag geben soll, ist zum Beispiel am stärksten der Mensch selbst betroffen. Denn jeder Mensch, denn der Same des Weibes soll der Schlange den Kopf zertreten, das geschieht nicht nur durch den einen dort, der zunächst am Kreuz das tat. Steht nicht auch geschrieben in Römer 16, der Gott des Friedens wird in Kürzen den Satan zertreten unter eure Füße? Das geht auch hin auf das, dass er die Berg und Täler besäen will mit Samen von Menschen und Vieh. Denn heute kommen von den 500 bis 600 Samenanlagen, die jedes Weib in sich trägt, 2, 3, 4, 5 zur Entwicklung. Deshalb, die Erde soll ihren Ertrag nicht geben. Es ist alles abgestoppt. Wenn die Menschen dort aber 1000 Jahre alt werden und es ist nicht, und der Fluch ist weggenommen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Wenn Kinder gebären nicht mehr eine Last ist, sondern eine Lust, dann könnt ihr verstehen, wie das ist, wenn auch der Mensch dann einmal das sein darf, was er nach dem Willen Gottes sein soll. Denn das Erste, was Gott über den Menschen ausgesprochen hat, ist, seid fruchtbar und mehret euch. Und wir sind heute alle unfruchtbar. Denn was ist denn das, wenn die Menschen 2, 3, 4 Kinder haben? Das ist doch nicht fruchtbar, sondern das ist alles Notprodukt. Aber wenn das einmal in den 1000 Jahren anders sein wird, dann können wir verstehen, was es heißt. Die Erde wird ihren Ertrag geben, ich will sie besäen mit Samen von Menschen. Er wird die Erde besäen mit Samen von Menschen und von Vieh. Das sind alles Zustände, das können wir uns heute kaum vorstellen. Da über diese Dinge kann man auch nur in so einem kleinen internen Kreis einmal ein paar Andeutungen machen. Und da muss man schon innerlich vom Geist sich warnen lassen, dass man die Linie der Keuschheit nicht überschreitet. Vers 6, so spricht der Herr der Heerscharen, wenn es wunderbar ist in den Augen des Überrestes dieses Volkes, in jenen Tagen wird es auch in meinen Augen wunderbar sein. Meint ihr, das wäre für den großen Gott ein Wunder, was er da tut? Das ist für ihn kein Wunder, das ist eine Selbstverständlichkeit, das hat er von jeher so gewollt in seinem Rat. Und dann, So spricht der Herr der Heerscharen: Siehe, ich werde mein Volk retten aus dem Lande des Aufgangs und aus dem Lande des Untergangs der Sonne. Wie ist es dann mit der Verständigung zwischen Ost und West? Das Land des Aufgangs der Osten und das Land des Untergangs der Westen. Sitzen sie nicht heute in Moskau und in New York und bekämpfen sich die beiden feindlichen Brüder? Denn die 10 Stämme, die sind ja über den Kaukasus und sonst wohin gegangen. Das sind die sogenannten Ostjuden, die ja da hauptsächlich in Russland und Polen saßen, in Rumänien und dann auch in Ungarn. Und dann die Westjuden, die Stämme Juda und Benjamin, die auf dem Sklavenmarkt in Alexandria verkauft wurden im Jahre 70 nach der Zerstörung Jerusalems. Die Westjuden, deren Zentrum ist New York, das Zentrum der Ostjuden ist Moskau. Lenin war ein Jude. Und wenn ihr die anderen alle dort betrachtet, was dort herkam, dann wisst ihr, warum die Welt so feindlich sich gegenübersteht. Das ist der alte Streit zwischen dem Nordreich Israel, das ist nach Norden gezogen, hat seine Zentrale in Moskau, und dem Südreich Juda mit Benjamin, das ist dann in den Westen gezogen. Und die zwei feindlichen Brüder, wenn die nicht zusammenkommen, gibt es keinen Frieden in der Welt. Und deshalb, ich will das Holz Juda und das Holz Israel nennen und will sie beide zu einem Holze machen. Wo geschieht denn das? Unter dem Kreuz. Da werden die zwei Hände zu einem Holz. Und dann werden die unter dem Kreuz, wird Israel einmal eins. Das Nordreich und das Südreich, die heute dort in Moskau und in New York sitzen. Und dann, da wird Friede sein. Eher gibt es keinen. Siehe, ich werde mein Volk retten aus dem Lande des Aufgangs und aus dem Lande des Untergangs der Sonne. Und ich werde sie herbeibringen und werde sie wohnen lassen inmitten Jerusalems. Und sie werden mein Volk, und ich werde ihr Gott sein, in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Und was wird der Gerechtigkeit Frucht sein? Weil der Gerechtigkeit Frucht Friede sein wird. Deshalb heißt es am Schluss dieses Kapitels dann, nur dass ihr die Wahrheit liebt und den Frieden. Für die Gerechtigkeit braucht ihr nicht zu sorgen, das sorgt wer dafür? Ich. Das ist die Gerechtigkeit von mir aus, dass ich euch eure Sünden vergebe. Ihr habt aber von eurer Seite aus zwei Dinge zu lieben. Die Wahrheit und den Frieden. Und für die Gerechtigkeit sorge ich. Und dann wissen wir, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede. Und dann kommt auch noch das Dritte hinzu, das werden uns unsere Brüder morgen sagen. Dort, wo Leid war, da wird dann wieder Jubel und Wonne sein. Nicht wahr? Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das sind die typischen Kennzeichen des Reiches Gottes. Und das werden wir nirgends so finden wie wo. Äußerlich gesehen. Nur in der Darstellung des Reiches. Bei uns ist das wesenhaft vorhanden, innerlich. Aber bei denen ist das Allgemeingut. Das ist bei denen dann einfach der Ertrag, den sie in jenen 1000 Jahren haben. Ich muss abbrechen, der Zeit halber. Wir haben nun diese 8 Verse gerade mal gelesen. Ich weiß, dass ihr das so gut spürt wie ich, nämlich dran genippt, das war auch eine homöopathische Dosis. Was meint ihr, was da drin steckt? Ich weiß es selbst nicht, wie viel drin ist. Nur weiß ich, dass ich noch lang von dem, was da drin ist, nur das meiste nicht weiß. Sondern, und doch ist das, was er uns schauen lässt oder hören lässt, schon groß und wunderbar. Was muss das sein, wenn er, der Herr der Herren und König der Könige, wenn er, der wahre Lehrer und Meister, uns einmal Bibelstunden hält? Ich freue mich auf die erste Bibelstunde. Da könnt ihr versichert sein, dass ich am Ende kein Wort rede. Wenn er die erste Bibelstunde uns hält da drüben, da sind wir alle still. Und da erfüllt sich nicht nur bei der Welt, die den Mund im Gericht verstopft geht, das, sondern auch bei uns. Da werden wir innerlich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber jeder Mund wird verstopft sein. Mit unserem Mund werden wir nichts reden dort.